Herzlich willkommen zur Kirche für Neugierige am Telefon. Es grüßt Sie herzlich Pfarrer Carsten Schwarz. Evangelisch glauben? Ich lese Gedanken von Klaus Douglas aus seinem Buch Expedition zur Freiheit in 40 Tagen durch die Reformation. Seite 162. Es ist schon bemerkenswert. Das Glaubensbekenntnis richtet seinen Fokus nicht darauf, was Jesus tat und wie er lebte, sondern darauf, wer er war. Jesu Leben ist zwar nicht uninteressant, gewinnt aber erst von Geburt, Kreuz und Auferstehung her seine wahre Bedeutung. Martin Luther sah das übrigens ganz ähnlich. Zwar hat er wie wenige Theologen vor ihm den geschichtlichen Jesus in den Mittelpunkt seines Denkens gerückt, aber auch für ihn gilt, was wir für das Glaubensbekenntnis feststellen. Geburt, Tod und Auferstehung Jesu sind für ihn der Schlüssel, von dem her das irdische Leben Jesu gedeutet wird. Das heißt, das, was Jesus sagt und tut, gewinnt seine Bedeutung tatsächlich zuallererst durch das, was bzw. wer er ist. Nicht sein Leben ist so bedeutsam, dass man daraus seine Gottessohnschaft folgern kann, sondern die Tatsache, dass Jesus der Sohn Gottes ist, verleiht seinen Worten und Taten ihre besondere Bedeutung. Und an der Stelle kommt die Frage nach der Jungfrauengeburt ins Spiel. In dieser Frage war Luther durch und durch Katholik. Bis ans Ende seines Lebens glaubte er an die Jungfrauengeburt Jesu. Muss man als evangelischer Christ an die Jungfrauengeburt glauben? Nun, Matthäus und Lukas trafen mit dieser Story damals auf eine genauso große Skepsis wie heute. Dass ein Kind nicht vom Heiligen Geist kommt, wussten die Leute genauso gut wie wir. Jedenfalls nicht in der Regel, oder? Am besten wusste das Lukas, denn der war Arzt. Und trotzdem erzählen sie diese Geschichte. Warum? Anders als Paulus, der sich für den irdischen Jesus kaum interessiert, ihm ist der gekreuzigte und auferstandene Christus viel wichtiger, beschäftigen sich Matthäus und Lukas als Schreiber eines Evangeliums mit der Frage, wie genau kommt das bzw. der Ewige in die Zeit hinein? Wenn man glaubt, dass Gott in Jesus Mensch wird, Ewigkeit also ein Teil unserer Zeit wird, muss man irgendwie erklären, wo Gott aufhört, ewiger zu sein und stattdessen beginnt, Gott in der Zeit zu sein. Egal, wohin Sie diesen Punkt verlagern, auf die Empfängnis, auf die Geburt oder auf die Taufe Jesu oder wohin auch sonst, es ist auf jeden Fall ein ebenso unfassbares wie unvorstellbares Wunder. Gott wird Mensch. Das ist das Unglaublichste aller Ereignisse. Das größte Wunder der Weltgeschichte ist das. Wir müssen nicht unbedingt glauben, dass das auf dem Weg einer Jungfrauengeburt passiert, aber glauben wir, dass dieses Geburt der Menschwerdung passiert ist? Also dieses Wunder, das die Jungfrauengeburt bezeugt, dann ist egal, wie das jetzt genau wirklich passiert ist, die Unfassbarkeit dieses Ereignisses an sich, dass Gott zur Welt kommt, das bleibt dabei, das stellt alles andere so oder so in den Schatten. Kann Gott einen Sohn haben? Im biologischen Sinne sicherlich nicht. Manchmal wird die Geschichte von der Jungfrauengeburt so ausgelegt, Gott, der Mann, nimmt sich Maria und zeugt mit ihr ein Kind. Doch das sagt die Geschichte ganz und gar nicht aus. Maria empfängt ihr Kind nämlich vom Heiligen Geist und der ist nur in der deutschen Sprache männlich. Im Hebräischen ist das Wort für Geist weiblich, Ruach. Es ist also nicht so, dass sich bei der Jungfrauengeburt ein männlicher Gott mit einem weiblichen Wesen zusammentut und beide einen Sohn bekommen. Jesus ist also nicht im biologischen Sinne von Gott mit Maria gezeugt worden. Warum wird Jesus dann aber Gottes Sohn genannt? Manche meinen im Sinne einer Adoption. Ein besonderer Mensch wird von Gott zu seinem Sohn erklärt. Ein faszinierender Gedanke, zumal er uns intellektuell nicht so viele Nöte bereitet. Jesus wäre durch die Adoption sozusagen ein Prophet höherer Ordnung. Freilich müsste man sich dann fragen, warum gerade Jesus? Was hatte er, was wir nicht haben? Außerdem hat die Theorie den Schönheitsfehler, dass sie sich kaum auf die Bibel stützen kann. Fast alle Autoren des Neuen Testaments gehen davon aus, dass Jesus, der Sohn Gottes, schon vor Anbeginn der Zeit war. Ihre Botschaft lautet definitiv, Gott wird Mensch und nicht ein Mensch wird Gott. Der Begriff Gottes Sohn ist letzten Endes ein Bild, das drei wichtige Aspekte in der Beziehung zwischen Gott und Jesus ausdrückt. Erstens, Gottes Sohn, das meint die wesensmäßige Zusammengehörigkeit Jesu mit dem Vater. Dass Jesus der Sohn Gottes ist, bedeutet, dass Jesus von Gott her kommt und mit ihm von der gleichen Art ist. Er und sein Vater haben sozusagen dasselbe Wesen. Manchmal sagen wir von einem Kind, es sei ganz der Vater oder ganz die Mutter. Ähnliches behauptet Jesus von sich selbst. Ich und der Vater sind eins. Johannes 10, Vers 30. Oder auch, wer mich sieht, der sieht den Vater. Johannes 14, Vers 9. Das war in der ersten Christenheit weitgehender Konsens. Dass Jesus nicht ein besonderer Mensch war, den Gott zu sich emporgezogen hat, sondern dass er Gott gleich war, aber seine göttliche Gestalt ablegte, um ein Mensch zu werden wie wir. So steht es in Philipper 2, Vers 6 und 7. Er kam in menschlicher Gestalt zu uns, um uns Gottes Wesen zu offenbaren, zu zeigen, sich vorzustellen, Gott vorzustellen. Gott selbst können wir nicht sehen. Wer aber auf Jesus sieht, schaut Gott mitten ins Herz. Das ist der Knackpunkt. Wer Jesus sieht, schaut Gott mitten ins Herz. Gottes Sohn, das meint dann weiter die tiefe Verbundenheit Jesu mit dem Vater. Damit ist die intensive Beziehung gemeint, die der Mensch Jesus mit seinem himmlischen Vater pflegte. Immer wieder zog sich Jesus stundenlang zurück, um zu beten. In die Berge, an den See, in den Garten Gethsemane. Bereits früher waren wir auf die zärtlich innige Gebetsanrede Abba zu sprechen gekommen. Papa. Er, der von sich sagte, ich bin im Vater und der Vater ist in mir, Johannes 14, Vers 10, achtete darauf, dass dieser Kommunikationsfluss zwischen ihm und Gott niemals abriss. Man fragt sich, wie Jesus Gott sein und doch gleichzeitig zu Gott beten konnte. Doch wie bereits schon mal erwähnt, hatten Gott und Jesus schon eine ewige Beziehung, bevor Christus Mensch wurde. Gott ist Liebe. Gott hat eine Beziehung in sich selbst, ganz anders als wir es haben können. Er ist von Ewigkeit her Gottes Sohn und wird immer Gottes Sohn sein. Das Gebet des irdischen Jesus diente dazu, diese tiefe Verbundenheit zu pflegen und zu festigen. Und Gottes Sohn drückt weiter drittens dann noch die völlige Abhängigkeit Jesus vom Vater aus. Auch wenn uns das damit verbundene Weltbild nicht unbedingt gefällt. Im alten Orient bedeutet die Beziehung zwischen Vater und Sohn immer auch ein Abhängigkeits- und Unterordnungsverhältnis. Der Vater, sagt Jesus, ist größer als ich, Johannes 14, Vers 28. Das heißt, Jesus handelt in Gottes Auftrag und unterstellt sich seinen Anweisungen. Die Worte, die ich zu euch rede, sagt Jesus, die rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, der tut seine Werke durch mich, Johannes 14, Vers 10. Es geht Jesus in allem, was er sagt und tut, um das Gottsein Gottes. Und am Ende der Zeit wird er alles Gott wieder in die Hände zurückgeben. Erneut stehen wir vor dem Geheimnis, das uns schon beschäftigte, als wir uns mit der Trinitätslehre auseinandergesetzt haben. Es gibt zwar nur einen Gott, aber dessen Einheit ist in sich differenziert. Es ist nur ein Gott, aber dieser Gott war in Jesus. Wie das möglich sein kann, dazu reicht unsere Vorstellungskraft nicht wirklich aus. Luthers engster Weggefährte Philipp Melanchthon hat einmal gesagt, die Geheimnisse Gottes sollen wir lieber anbeten, als sie erforschen. Wir sollen sie nicht zerpflücken, sondern anbeten, diese Geheimnisse. Die Aussage, dass Jesus Gottes Sohn ist, ist keine Denksportaufgabe, sondern entstammt der Gebetspraxis der ersten Kirche. Die ersten Christinnen und Christen haben in Jesus Gott selbst erkannt. Darum haben sie ihn bzw. in ihm den einen Gott angebetet. Darum geht es. Verstanden haben sie das ebenso wenig wie wir. Aber sie haben es erfahren, dass Gott in Christus war. Und statt allzu viel philosophisch über dieses Geheimnis nachzudenken und es zu zerpflücken, sollten auch wir lieber versuchen, diese Erfahrung nachzuspüren. Und das wünsche ich Ihnen. Die Frage zum Schluss. Was meinen Sie, was war das Besondere an Jesus, dass man ihn Gottes Sohn nannte? Ein gutes Nachdenken, bleiben Sie behütet, hoffentlich bis morgen, auf Wiederhören.